Herzlich willkommen zurück beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Hier kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Menschen, die alle eines verbindet. Sie alle wollen etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins, und heute geht es um ein ganz besonderes Produkt. Es geht um Kaviar. Mein Gast ist Markus Rüsch. Er führt in dritter Generation das traditionsreiche Altonaer Kaviar-Importhaus in Hamburg. Er erzählt, warum Kaviar heute längst nicht mehr nur ein imageträchtiges Luxusprodukt ist, sondern dank verantwortungsvoller Aquakultur auch in einer großen Vielfalt sehr guter Qualitäten erhältlich ist. Und er verrät, wie Kaviar auch wunderbar schmeckt. Nämlich ganz einfach zu gutem Brot und einem frischen Pilz. Erstklassige Produktqualität hat sich auch unser Podcast-Partner, die Jeune Restaurateur Deutschland, auf die Fahnen geschrieben. Dafür hat die Vereinigung junger Spitzenköche ein eigenes Genussnetz etabliert. Das hat mittlerweile über 50 passionierte Produzenten, von Brauern und Käsereien über Butter- oder Essigerzeuger bis zum Wagyu-Züchter, Winzer oder Schokoladenhersteller und vielen anderen mehr. Das Genussnetz der Jeune Restaurateur verbindet die Köche mit herausragenden Erzeugern und kleinen Manufakturen. Es garantiert ihnen hochwertige und sortentypische Produkte aus nachhaltiger und regionaler Erzeugung, und das alles in Top-Qualität. Sie alle eint große Leidenschaft und höchster Anspruch an den Geschmack. Das erleben wir, die Gäste, in allen Restaurants der Vereinigung. Viele Produkte kann man aber auch bestellen, und zwar online unter jre-genussnetz.de. So unterstützen wir jetzt auch diese guten Erzeuger. Herzlich willkommen, Markus Rüsch. Anders als wir das normalerweise beim Feinschmecker-Podcast machen, sitzen wir uns jetzt leider nicht persönlich direkt gegenüber, sondern wir führen dieses Gespräch wegen der noch geltenden Kontaktbeschränkung per Telefon. Das bedauere ich sehr, das bedauere ich aus vielerlei Gründen, aber das bedauere ich vor allen Dingen auch, weil ich natürlich viel lieber jetzt gern gemeinsam mit Ihnen all Ihre wunderbaren Kaviar-Sorten probiert hätte, die es im Altonaer Kaviar-Importhaus so gibt. Das ist echt schade, aber das holen wir nach, denke ich.
Die hätte ich auch bereit gehalten, ja. Aber das holen wir nach, in der Tat, ja.
Sehen Sie. Sie sind ein traditionsreiches Haus und Sie sind die dritte Generation, die das Kaviar am Porthaus, kurz genannt AKI, führt. Das wurde 1925 gegründet, und es heißt, Ihre Großtante lieferte den Kaviar noch mit dem Fahrrad aus. Ich würde natürlich gerne oder brennend gerne von Ihnen wissen, können Sie sich noch daran erinnern, wann haben Sie eigentlich das erste Mal bewusst Kaviar probiert? Also da habe ich wahrscheinlich irgendwie noch zerdrückte Banane als Brei bekommen, als Sie schon den ersten Kaviar kriegen. Oder?
Doch, das bietet sich an. Also ein guter Kaviar ist durchaus zartschalig, um am Gaumen zu zerdrücken wie eine geriebene Banane. Und ich glaube wirklich, dass unsere Eltern uns sehr, sehr früh an das Produkt herangeführt haben. Das haben wir im Übrigen auch mit unseren Kindern so gemacht. Und ich denke mal, dass im zarten Alter von 3 oder 4 Jahren zum Frühstücksei schon mal ein Körnchen Kaviar dabei gewesen ist.
Das ist sicherlich die gesündere Variante als Salz, denke ich mal. Aber was ist denn so Ihre erste bewusste Erinnerung tatsächlich? Wissen Sie das noch?
Ach, bewusst ist, ja, es ist schon immer sehr präsent gewesen, das Produkt Kaviar in unserem Haus, in der Familie. Ich erinnere mich zum Beispiel, mein Vater kommt vom Land aus Schleswig-Holstein bei Eutin, und wann immer wir aufs Land gefahren sind, um unsere Verwandtschaft da zu besuchen, war ein dann wir nicht so gern gesehen wie die Dose Kaviar, die mein Vater mitgebracht hat, um es dann auf frisch aufgebackenen Brötchen und köstlicher Landbutter zu verzehren. Und das sind so die Dinge, die mir sehr im Kopf geblieben sind, und im Übrigen auch der ganzen Familie. Das waren so Highlights der Vergangenheit. Ja.
Herr Rüsch, wir sprechen heute miteinander, und das tun wir, weil das einen ganz bestimmten Grund hat. Nämlich den, dass der Kaviar und das Image des Kaviars gerade im Begriff ist, sich zu ändern, und zwar ganz gewaltig. Es ist längst nicht mehr ein Symbol, wie es früher war, für dekadenten Luxus und sowas wie rauschende und verschwenderische Gelage, sondern es Es ist ein Begriff, sich auch in den Alltag zu integrieren. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also wir haben jetzt gerade beispielsweise unsere Köchin des Monats in der Mai-Ausgabe des Feinschmeckers, die Claire Smith aus London, die kombiniert Kaviar mit Dinkelrisotto. Das ist schon sehr symbolhaft. Das machen auch viele andere Köche, die Kaviar gerade ganz selbstverständlich benutzen, eher viel im Sinne einer Würze als noch im Sinne eines imageträchtigen Bestandteils von Gerichten. Sie sagen ja auch, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Das ganz hat genau. Ja schon auch Symbolcharakter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Sie sagten vorhin, dass man aus der Dekadenz zurück wiederkommt zum normalen Genuss des Kaviars. Und ich würde das so ein bisschen als zwanglosen Genuss bezeichnen. Natürlich ist Kaviar nach wie vor eine hochwertige und anspruchsvolle Delikatesse auch. Aber ich finde, was uns allen fehlt, insbesondere in der jüngeren Zeit, ist so der zwanglose Zugang zu dem Produkt und fast ein bisschen zu viel Respekt dazu. Und ich wünsche mir einfach, dass wir mit dem Artikel Kaviar, mit der Delikatesse Kaviar so umgehen, dass es wirklich einfach nur der Genuss ist, auf den wir uns konzentrieren und nicht irgendwelche negativen Attitüden, die da nebenher laufen. Und deswegen sind solche Sachen, wie Sie eben gerade erwähnt haben, mit dem Dinkel, natürlich eine Tendenz, die von der Spitzengastronomie umgesetzt wird. Aber viel wichtiger ist für mich, dass über die ganze allgemeine Verbreitung des Kaviars in der jüngeren Zeit der Kaviar auch wieder aus dieser Luxusecke rauskommt, aus diesen nur 3-Sterne-Gastronomien zurück in die italienische Gastronomie um die Ecke und auch wieder in die weit verbreitetere Lebensmitteleinzelhandelssituation, die für jeden Feinkostliebhaber zugänglich ist.
Also eine Portion Spaghetti mit ein bisschen Kaviar drauf.
So. Ja, genau, so wünsche ich mir das. Ne? Also natürlich können wir alle zu den hochdekorierten Köchen gehen, aber ich wünsche mir lieber den zwanglosen Umgang damit, gerade wenn es darum geht, den Kaviar auch wieder ein bisschen breiter zugänglich zu machen. Und darum geht es ja am Ende. Ja? Also wenn wir den Kaviar nur in der Top-Gastronomie anbieten, dann haben wir das, was wir die letzten will ich gar nicht mehr sagen, weil wir schon lange in einem guten Trend sind. Aber was wir vor einigen Jahren hatten, dass man den wirklich nur in 2 oder 3 Sterne gastronomischen Betrieben anfindet. Aber jetzt wollen wir ja wirklich wieder zum Otto Normalverbraucher, will ich fast sagen, hingehen. Und der muss sich zu Hause überhaupt keine Gedanken machen, wie er mit dem Produkt umgeht. Der sagt, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Und bringt das ganze Produkt in so einen eine zwanglose Umgebung, macht sich ein leckeres Brot mit Butter, nimmt ein schönes Toast, nimmt eine schöne Spaghetti oder einfach ein Beef Tartar mit einem leckeren Kaviar, der dann die Würze ist und nicht irgendwie ein kompliziertes Nebenprodukt, das manchmal sogar in allzu anspruchsvollen Rezepten untergeht.
Oder ein Kartoffelpüree und ein Spiegelei, super, wie Sie lecker. Ja auch sagen. Champagner braucht man dazu nicht, Weißbrot, Butter und ein Pilz. Genau. Das reicht.
Ja, auf jeden Fall. Also Champagner ist, ich möchte da niemanden seine Liebe zu Champagner absprechen. Und sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, Kaviar mit Champagner zu verbinden. Aber diese klassische Verbindung Kaviar und Champagner tut natürlich unserem ganzen Image nicht gut. Ja, wenn man schon darüber redet und sagt, Kaviar soll zugänglicher werden und dann sagt man, da brauchst aber jetzt einen schönen Jahrgangschampagner zu, dann sind wir natürlich genau da, wo wir herkommen. Ich sage, jeder soll sich das dazu aussuchen, was er gerne trinkt. Und das tut eben auch ein Pilz. Mit seinen Gerbsäuren und diesen Bittertönen, die da drin sind, hält man die Zunge schön sauber, lässt sie nicht von den Säuren des Champagners irritieren. Und die salzigen Noten aus dem Kaviar werden nicht so dominant, wie es unter Umständen mit der Säure aus dem Champagner passieren kann.
Also ich muss ja gestehen, ich habe ihn probiert auf Ihren Rat hin, ja. Mit etwas, was ich wahrscheinlich vorher nie getan hätte, nämlich mit Kartoffelchips. Nun muss man sagen, das waren also Kesselchips, sehr fein und auch sehr von der Konsistenz her sehr, sehr fest. Und da tut man dann ein bisschen Kaviar auf den Chip drauf und dann isst man das zusammen. Das ist großartig, weil das eben dieses krosse Element von der Textur auf der einen Seite hat mit dem Kaviar, wenn er denn eine gute Qualität hat, wie das bei Ihnen der Fall ist, dass er schon eine Geschichte gewesen, die hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht, aber das hat echt gut funktioniert.
Das funktioniert auch gut und diese Kartoffelchips-Geschichte haben wir uns ausgedacht vor einigen Jahren, haben wir einen tollen Produzenten für Kartoffelchips kennengelernt, der natürlich auch in seiner Zutatenliste nichts anderes drin hat als die Chips, etwas Sylter Salz von der Insel Sylt und einfach nur Sonnenblumenöl. Und das zusammen mit dem Forellenkaviar und was ich immer dazu empfehlen würde, ist ein bisschen Schmand, damit diese beiden salzigen Komponenten, Salz vom Kaviar und das Salz von den Kartoffelchips nicht direkt aufeinander prallen, dann ist das eine tolle Geschichte. Und wir haben das damals angeregt, weil ich eben möchte, dass man nichts Kompliziertes dazu macht, sondern mit seinen Freunden schön Fußball guckt, Pilzchen dazu stellt, Dose Kartoffelchips, Creme Fraiche oder Schmand und ein Forellenkaviar oder auch ein Störkaviar, wobei ich in dem Fall lieber zum Forellenkaviar neigen würde. Und dann hat man da einen herrlichen Snack und hat dann auch über diesen Everyday-Kaviar, unseren Trend-Kaviar, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, irgendwie so den Zugang zu unserem Produkt Kaviar eben nicht über Luxus, sondern über ja tägliche Commodity.
Also das Thema Rogen von anderen Fischarten, Sie haben jetzt den Forellenkaviar schon erwähnt, ist ja auch ein großes Thema, was auch dazu beiträgt, dass der Kaviar sein Image verändert, weg von einem reinen Imageprodukt hin zu etwas, was mehr in den Alltag und auch mehr in die Alltagsküche hineingeht und nicht nur eine Prestigegeschichte ist. Es gibt ja eine ganze Reihe, auch über den Forellenkaviar hinaus, von Fischarten, die Sie auch einbinden und die auch wirklich mittlerweile gute Qualität liefern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das nennen wir, wie ich eben schon gesagt hatte, unseren Trendkaviar. Das sind also alles Kaviarsorten, die nicht vom Stör gewonnen werden, sondern von anderen Fischen. Und da unterscheiden wir diese asiatischen Produkte wie Massago oder Tobiko. Da will ich gar nicht so drauf eingehen. Die sind mit Farbstoffen und Geschmacksstoffen verarbeitet. Die kann man gut anwenden, aber die gehören eben in die asiatische Gastronomie. Eher so als spicy Beilage oder als optische Beilage auch. Aber vor allen Dingen liegen mir diese Trendkaviar-Produkte am Herzen, die nach dieser klassischen Malusol-Methode hergestellt werden. Also Rogen vom Fisch, etwas Salz und nichts anderes. Und dann steht eben im Mittelpunkt nicht irgendeine Würze, nicht irgendein Farbstoff, nicht irgendeine Geschmacksrichtung, die wir konditionieren können, sondern der wilde Geschmack des Naturproduktes, eines Forellen, eines Saiblings, eines Hecht oder eines Lachskavias. Und das sind Geschmacksnuancen, die sind unglaublich schön und unglaublich intensiv, finden übrigens auch in der Gastronomie immer mehr Anerkennung, weil sie halt eben nicht irgendwelche künstlichen Produkte sind, sondern wirklich naturbelassene Rohwaren. Unsere Zutatenliste, auf die weise ich immer ganz kurz und ganz gerne hin, ist immer super kurz. Unsere Zutatenliste hinten auf den Gläsern sagt, Rogen vom Saibling, Rogen vom Stör, Rogen vom Lachs plus Salz, mehr nicht. Und das ist schon ziemlich einzigartig in der Lebensmittelindustrie und damit kann man unglaublich schön umgehen. Und die Preise für solche Produkte sind natürlich echt bodenständig.
Das erlaubt eben auch, dass man das tatsächlich in die Alltagsküche integriert, nicht? Anders als wenn man jetzt einen Beluga
Das ist ja genau, und das ist immer das Problem, wie wir auch im Bereich Störkaviar wirklich auch dieses preisliche Argument mit einarbeiten müssen. Wir dürfen nicht immer nur über diese Top-Produkte reden. Natürlich ist ein Beluga-Kaviar oder ein Imperial-Kaviar von welchem Stör auch immer eine besondere Delikatesse, aber wir müssen natürlich auch realistisch sein und gucken, wen wollen wir erreichen und in welchem Preissegment erreichen wir unsere Kunden. Und das tun wir einmal im Bereich des Trendkaviars, wo Sie 50 bis 100 Gramm zwischen 5 Euro und 10, 12 Euro kaufen können. Damit kann man tolle Sachen machen. Das ist fast unser Everyday-Kaviar auch. Aber im Bereich vom Störkaviar ist es so, dass wir da mittlerweile Kaviar-Qualitäten haben, die Sie im Feinkosthandel, sogar im Lebensmitteleinzelhandel kaufen können für 20, 30 Euro für eine Portion, die man sich bei einer richtigen Rezeptur zu zweit teilen kann. Und dann ist das der Zugang für mich, der ganz wichtig ist, dass wir wieder viel, viel mehr Feinkostfreunde für unser Produkt erreichen. Das ist ganz wichtig, weil wir, gerade wenn wir im Einzelhandel sind, in diesem Lebensmitteleinzelhandel, unglaublich positive Rückkopplung kriegen von den Käufern, die sagen, ich habe gedacht, Kaviar ist eklig, salzig, fischig und kaufe euer Produkt für einen vernünftigen Preis und lese zum Beispiel auf der Verpackung den Hinweis, dass ich das mit Kartoffelpüree essen muss und dann sind die Leute total happy und sagen, lass das Salz weg, nimm Kaviar und würze dein Kartoffelpüree mit Kaviar.
Also wenn man sich diesen Imagewandel erklären will, muss man auf die Historie der Kaviargewinnung schauen. Mhm. Und wir kommen ja von einer Situation, in der wir Kaviar in der Vergangenheit vom wilden Stör gewonnen haben. Es gab so 26, 27 Störarten, 20 davon waren ungefähr wild, wenn ich das richtig weiß. Jo. Die stehen mittlerweile alle unter Artenschutz und viele sind aber auch ausgestorben. 16 oder 17 Arten, mhm, glaube ich, sind ausgestorben mittlerweile. Und das hat dazu geführt, dass man eben begonnen hat mit der Zucht der Störe zu experimentieren. Ja. Das allerdings war anfangs nicht unbedingt gleich von Erfolg gekrönt. Was waren die Probleme am Anfang in der Störzucht?
Ich glaube, ursprünglich lag das Hauptproblem daran, dass die Leute, die sich damals mit der Produktion von Störkaviar produziert haben, halt einfach keine Kaviarkenner waren. Die kamen aus einer Aquakultur von anderen Fischen, von Karpfen, von Forellen oder anderen Arten und haben dann irgendwie Ende der 90er Jahre festgestellt, dass das Züchten von Stören unter Umständen attraktiv sein könnte. Und haben dann Störe produziert, haben den Rogen entnommen, haben ihn mit Salz versetzt und dann versucht, ein Kaviar draus zu produzieren. Und der war natürlich alles andere als gut. Und da gehören unglaublich viele Aspekte rein, um aus simplem Störrogen plus Salz ein hervorragendes Produkt zu machen. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Pflaumenkuchen von Oma und mir. Wir haben beide die gleichen Zutaten gehabt. Meiner ist nicht gut geworden, ihrer war lecker. Und das lag an diesem Fingerspitzengefühl von ihr, das ich nicht hatte. Und genauso geht es darum, wenn man aus Störrogen Kaviar zubereiten will. Nicht umsonst haben damals dann im Laufe der Zeit die ganzen Produzenten sich Fachleute an die Seite genommen, das heißt Kaviarmacher, so wie es so schön heißt, vom Kaspischen Meer, in die Produktion nach Frankreich, nach Italien, nach Deutschland auch geholt, um von denen eben diese kleinen Kniffe rauszufinden, die aus den Fischrogen den guten Kaviar machen. Das sind Wasserqualitäten, Futterqualitäten, der richtige Erntezeitpunkt, die richtige Behandlung des Kaviars, die ausreichende Reinigung, die richtige Wäsche des Kaviars. Also da geht so viel mit rein. Das kann man gar nicht so als Rezept aufschreiben. Das muss man in den Fingern haben. Und dann wird ein Kaviar zu dem, der es eine Delikatesse werden lässt. Und dann ist eben auch das Zusammenspiel zwischen Kaviarproduzent und Händler wichtig. Und da sehe ich unsere Position eigentlich als gekommen, weil wir sind dritte Generation Kaviarhandel. Viele von meinen Mitarbeitern haben meinen alten Herrn noch gekannt, der mir den Betrieb 2001 übergeben hat. Und die wissen genau, wie Kaviar aus dem Kaspischen Meer geschmeckt hat. Und die wissen, dass Kaviar irgendeine Nuance braucht, die er eben braucht, um dieses Glücksgefühl bei dem Esser hervorzurufen, den es hergibt. Und das hat es damals am Anfang der Zucht eben nicht getan. Damals war der Kaviar muffig, erdig, von der Konsistenz her nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das hat natürlich die Leute überhaupt nicht überzeugt. Schon gar nicht uns als Kaviarhändler. Und deswegen war der Kaviar aus Aquakultur am Anfang echt schlecht angesehen. Da hat sich dann aber gewandelt.
Das fängt ja schon damit an, dass der Stör als Fisch an sich ein sehr anspruchsvoller Fisch ist. Das beginnt mit dem Umstand, dass ich überhaupt erst nach, ich glaube, 2 Jahren das Geschlecht des Störs bestimmen kann.
Frühestens. Also es gibt sogar Störarten, da braucht man für diesen Vorgang noch länger. Und dann dauert es ja noch weitere 3 bis beim Beluga-Stör bis zu 15 Jahren, bis die Fische laichreif werden. Also auch dieses Investment in die Aquakultur ist immens. Und man kann sich vorstellen, dass die Hälterung oder die Haltung der Störe in der Zeit von der Geburt bis zur Ernte ganz entscheidend ist, weil der Fisch dann ja wirklich in einer Umgebung lebt, die seinen Körper auch wahnsinnig prägt. Und wenn diese Umgebung halt nicht gut ist, schlechtes Wasser zur Verfügung stellt, schlechtes Futter zur Verfügung stellt, dann kann man in kürzester Zeit aus diesem Produkt auch keinen guten Kaviar gewinnen. Deswegen ist es auch für uns als Kaviarhändler unglaublich wichtig, dass wir unsere Augen offen halten, nach guten Farmen, dass wir immer sehr, sehr eng zusammenarbeiten mit unseren befreundeten Farmen, von denen wir unseren Kaviar beziehen, damit wir auch wirklich alle an einem Strang ziehen und gewinnmaximierende Maßnahmen wie schnelle Zuchten, kurzes Hältern der Fische einfach beiseite stellen, um
zu sagen, dass selbst Kaviar aus Aquakultur, der natürlich günstiger ist als das, was wir früher aus dem Wildfang hatten, aber immer noch anspruchsvoll genug ist, was den Preis angeht, dass das Produkt muss einfach immer hundertprozentig passen, dass die Leute zufrieden sind mit dem Produkt. Ob sie was Kräftiges suchen, ob sie was Mildes suchen, der Kaviar muss rein sein, der muss eine wahnsinnig gute Textur haben, so wie es der Kunde erwartet. Deswegen haben wir auch diese Riesenvielfalt auch sehr beschöpfen können. Und dann kann der Kunde wirklich auch viele Ansprüche stellen, damit wir sie bedienen können.
Mhm. Nun ist es ja so, dass die Störer an sich sehr anspruchsvoll sind, auch was die Haltungsbedingungen angeht. Es gibt in China eine Aquakultur, die züchten die Störer in einem See, der ist 45 Meter tief, wenn ich das richtig weiß. Genau. Mhm. Was brauchen diese Fische, damit sie wirklich die optimalen Bedingungen haben? Und warum ist die Haltung so wahnsinnig aufwendig und kompliziert?
Also was die Fische auf jeden Fall brauchen, ist viel, viel frisches Wasser. Das kann man sich ja vorstellen. Also wenn der Lebensraum, in dem man sich bewegt, sauber und rein ist, ist auch das Produkt, das am Ende von einem Tier gewonnen werden kann, ein gutes. In China profitiert man jetzt von diesem Qingdao-See, in dem eine der bekannten Aquakulturen in China ihren Fisch hält. Das ist ein stehendes Gewässer. In Europa sehen wir eher zu, dass wir Lieferanten oder Partner gewinnen, die in Durchflusssystemen arbeiten, wo also die Fische nicht in irgendwelchen Becken mit zirkulierendem Wasser stehen, sondern in Durchflussbecken stehen, wo also das Wasser aus einer Quelle in die Becken der Tiere kommt, um dann auch wieder aus den Becken der Tiere rauszufließen, sodass die Fische wirklich immer im frischen Wasser stehen. Das ist der eine Punkt. Und darauf muss man unglaublich achten. Man muss halt nur auch sehen, dass bei dieser ganzen Thematik die Ökologie auch noch im Einklang ist mit dem, was wir suchen. Und wir brauchen nachhaltige Konzepte, die wirklich auch auf lange Sicht das Halten von Stören in den Umgebungen zulassen, wie wir sie heute haben. Und es sieht so aus, als zum Beispiel das Halten von Aquakulturen in Wildseen für die Zukunft nicht so sehr geeignet ist, weil man diese Form unter Umständen nicht mehr genehmigen möchte, weil natürlich diese wilden Territorien durch Aquakultur belastet werden.
Mhm. Aber es gibt ja Konzepte in Europa mittlerweile auch und Sie arbeiten bei Aki auch zusammen, ich glaube mit einer deutschen, sehr erfolgreichen Zucht auch, Aquakultur und auch mit anderen in Europa. Es gibt in der Schweiz Aquakulturen, es gibt in Spanien, in Großbritannien auch gute Aquakulturen. Das ist ja schon sehr, sehr erstaunlich, dass sich das auch so tatsächlich erfolgreich in Europa jetzt verbreitet hat, oder?
Doch, das ist erstaunlich schon. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich unglaubliche Kapazitäten an Aquakulturen. Und am Ende dieses Gedanken steht ja, dass wir auch hier irgendeine Verantwortung der Natur gegenüber haben. Und dass wir auf der einen Seite versuchen müssen, dass es den Tieren gut geht, dass dafür wird gesorgt. Ich sage immer wieder, ein Aquakulturunternehmer, der sich mit der Aufzucht von Stören beschäftigt, wird mit seinen Tieren unglaublich pflegsam umgehen. Denn das ist sein größtes Kapital. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie lange es dauert, bis ein Stör laichreif wird. Ein Züchter wäre blöd, wenn er auf dieses Kapital, auf diese Lebewesen nicht vernünftig aufpassen würde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir unabhängig von der Region, ob es Frankreich ist, Spanien ist, ob es Italien ist, Deutschland oder England ist, dass die ganz dezidierte Situation, in denen die Fische aufwachsen, die hat Einfluss auf die Qualität der Störer. Und da bin ich einfach der Ansicht, dass das, was ich mir angucke und wo ich sehe, dass Wasserqualitäten, einfach unsere Organoleptik lässt da auch schon Rückschlüsse zu. Wenn wir irgendwo an Plätze kommen, wo es einfach sauber riecht, dann können wir davon ausgehen, dass die Wasserqualitäten vernünftig sind. Andererseits riecht es unter Umständen modrig oder irgendwie sowas. Und dann wissen wir, dass wir da schon ein bisschen skeptischer sein können. Und dann bin ich natürlich auch dafür, dass wir bei der Auswahl unserer Ressourcen, unserer Partner, auch darauf achten, dass Produkte, die in sehr, sehr guter Qualität vor unserer Haustür wachsen, denen vorziehen, die wir unter Umständen durch die ganze Welt karren müssen. Wir machen das ja auch bei unserem Forellenkaviar so. Forellenkaviar gibt es auf der ganzen Welt, will ich mal sagen. Den gibt es in der Türkei, den gibt es in Frankreich, in Italien, ich weiß nicht wo. Aber wir arbeiten ganz intensiv mit einer Aquakultur in Dänemark, im Süden Dänemarks zusammen und in einer Aquakultur hier bei uns in der Lüneburger Heide, sodass der Kaviar, den wir zu Forellenkaviar verarbeiten, halt eben nicht 2000 oder 3000 Kilometer durch die Gegend gondelt, sondern wirklich nach 100 Kilometern maximal bei uns in der Aquakultur ist und genau in der Produktion ist. Und genauso versuchen wir das natürlich auch mit Störkaviar zu machen. Wir haben in Deutschland top, top Produkte, eine Farm, die so eine unglaubliche Vielfalt bietet. Und wir haben noch den Vorteil, dass wir bis zur Produktion dabei sein können. Wenn wir unseren Kaviar bestellen, sagen die uns Bescheid, kommt zu uns, wir produzieren den Kaviar zusammen, wir haben hundertprozentige zuverlässige Zugriffsmöglichkeiten auf die Produktion und auf die Qualität unseres Kaviars und diesen Luxus, den möchte ich mir gerne gönnen.
Was glauben Sie, warum immer noch so viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, wenn Sie sagen, wir haben einen Kaviar, der kommt aus einer deutschen Aquakultur? Ich finde das großartig, weil wir reden ja alle darüber, dass wir sagen, Regionalität, und es ist gut, wenn die Dinge aus der Umgebung kommen und wenn sie eben nicht um die halbe Welt geflogen sind. Und trotzdem ist es immer noch so, dass es viele gibt, die sagen, ach, deutscher Kaviar, das kann doch gar nicht sein und das kann doch gar nichts Gutes sein. Warum glauben Sie, gibt es immer noch diese Vorbehalte?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Also einfach, ein ganz simpler Grund ist, glaube ich, dass man teilweise den deutschen Kaviar, von dem wir gerade sprechen, mit dem deutschen Kaviar verwechselt, der zu sehr günstigen Preisen als Seehasenrogen vermarktet wird. Das sehe ich mal als eine Möglichkeit. Die zweite, bedeutsamere, weil ich das auch von Kunden im näheren Umkreis, beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich höre, die deutsche Aquakultur hatte vor einigen Jahren, ich will fast sagen Jahrzehnten, mal ein klares sensorisches Problem hinsichtlich des Geschmacks. Die war häufig modrig und einfach nicht lecker. Und das ist eben im Laufe der Zusammenarbeit gewachsen, dass wir mit unseren Partnern zusammen herausgefunden haben, dass das Zentrum und das Augenmerk bei der Aquakultur von Stören darf eben nicht auf der Gewinnmaximierung liegen. Gewinnmaximierung bedeutet de facto kürzere Hälterungszeit der Störe, schnellere Laichreife und andere Prozesse, die nicht gut für den Störkaviar sind. Wir brauchen langsames Wachstum von Stören, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen lange Hälterungszeiten der Störe, bis sie dann geschlachtet werden, um den Kaviar zu geben. Und das ist natürlich nicht zuträglich für die kalkulatorischen Aspekte von einem Aquakulturunternehmer, der versucht, das schneller zu machen. Aber wir sind heute so weit, dass unsere Partner in der Aquakultur auch erkennen, dass langfristige Geschäftsbeziehungen zu guten Kunden, die wirklich auch Ahnung von Kaviar haben und sich zum Ziel setzen, leckeren Kaviar zu verkaufen, der beim Endkonsumenten, bei dem Feinschmecker am Ende nachher, Wenn Sie selber Ihren Kaviar essen und der ist auf schönem, warmem Baguette mit einer leckeren Butter, dann werden Sie sich freuen, wenn jedes Korn sauber und rein schmeckt. Und Sie als Spezialistin, Sie können das gut beurteilen, aber es gibt viele Menschen, die einfach nur beurteilen, lecker oder irgendeine komische Sensorik dabei. Und darauf müssen wir achten. Wir brauchen ein hundertprozentig sauberes Produkt. Und die Aquakultur in Deutschland hat sich so sehr verändert in den letzten Jahren, dass wir, selbst für mich war das eine schwierige Entscheidung. Wir sind ein total geschichtsträchtiges Haus und wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, vollkommen auf die Aquakultur umzustellen, mittlerweile gezwungenermaßen, aber auch aus voller Überzeugung, weil die Produkte einfach super gut sind. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch andere Quellen bevorzugt. Auf dem Weg zu einem Top-Produkt aus Deutschland. Aber heute ist da eine Qualität, eine Vielfalt, die kommt ja auch noch dazu, die wir aus Deutschland bekommen, die lässt mich einfach vollkommen überzeugt zurück von dem Produkt. Und wir gewinnen immer mehr Freunde für diese Delikatesse. Und wir müssen dann teilweise, so ist es eben mit Vorurteilen, gegen diese Vorurteile kämpfen. Aber steht der Tropfen, höhlt den Stein. So war es damals mit der Aquakultur im Generellen auch. Und irgendwann, und wir sind ja auch schon sehr weit fortgeschritten. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Top-Gastronomen und auch viele treue Kunden unseres Hauses, die bestehen auf deutschem Kaviar. Und ich will die Alternativen auch gar nicht schlecht machen, darum geht es mir gar nicht. Es gibt super Qualitäten aus Italien, aus Frankreich, natürlich auch aus China. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, ne? Will ich mal sagen.
Also, absolut, ja, ja, klar. Ja, zumal es ja auch so ist, dass es mittlerweile auch in der deutschen Aquakultur eine Vielfalt der verschiedenen Störarten gibt. Es ist ja erstaunlich, wie viele, der sibirische, der russische, also es gibt ja wirklich fast alle Qualitäten, die hier sehr erfolgreich gezüchtet werden.
Genau, das kommt noch dazu. Das ist eigentlich, was Sie gerade erwähnen, ist eigentlich ein Hauptpunkt der deutschen Aquakultur oder ein Hauptkennzeichen auch der deutschen Aquakultur. Es gibt kaum einen Betrieb auf der Welt. Es gibt noch einen in Italien, der mir gerade so einfällt, der diese Vielfalt an Stören züchtet. In Deutschland haben wir den Kaviar vom Beluga, also den klassischen Huso-Huso. Wir haben den Kaviar vom russischen Stör, vom Akipenser Güldenstädti, vom sibirischen Stör, vom Sterlet, vom Sivruga. Wir haben Hybriden, wir haben Kaviar vom weißen Stör. Wir haben wirklich alles zur Verfügung, was die kommerzielle Störzucht so bereithält. Und das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass wir die Vielfalt der Stör- oder der Kaviar-Geschmäcker auch bereitstellen können. Ja, also wir haben ja im Moment auf dem internationalen und auch nationalen Spitzengastronomiemarkt ein Kaviar, der relativ dominiert, der aus China kommt, um es deutlich zu sagen, der damit glänzt, dass er sehr, sehr mild ist. Und für mich ist dieser Kaviar natürlich ein hochwertiges Produkt, aber er lässt überhaupt nicht die Fantasie zu, die unsere Produkte normalerweise bieten. Deswegen hat es ja auch aus dem Kaspischen Meer diese Vielfalt an Kaviar-Sorten gegeben. Es gab immer den kräftigen bis salzigen Sivuga-Stör-Kaviar. Es gab immer die sehr, sehr milde, buttrige Qualität vom Beluga-Stör, der so teuer war, weil er so groß war und so selten war. Und da gab es diese Vielfalt im Ocetra-Bereich mit diesen wahnsinnig vielen Geschmacksnuancen von nussigen Aromen, buttriger Aromen. Also diese Vielfalt möchte ich auch wirklich dem Konsumenten anraten, weil wir essen den Kaviar, oder wie bei der Weinauswahl. Wir suchen uns für den Anlass entsprechend einen guten Wein aus. Und genau sollten wir es auch mit Kaviar machen. Wenn ich einen Beef Tartar mache, brauche ich keinen milden Kaviar vom chinesischen Stör. Der geht mir total unter. Da brauche ich ein richtiges schönes Brett vom sibirischen Stör aus deutscher Aquakultur. Auch einer aus Frankreich ist da geeignet. Der schmeckt, böse Zungen würden sagen, salzig. Da würde ich sagen, kräftig, aromatisch, jodig, Augen zu, einatmen, frische Brise Sylt, wo wir im Moment nicht hin dürfen. Aber sowas könnte man sich denken. Aber da brauche ich einen Kaviar, der wirklich sich gegen das Beef Tartar durchsetzt. Und ob der dann ein festes Korn hat oder ein weicheres Korn, ich würde auch niemals von weichen Korn sprechen, ich würde immer von einem zartschaligen Korn sprechen, weil der Stör kann nun mal nichts dafür, dass der genetisch so angelegt ist, dass sein Rogen eher ein bisschen weichschalig ist. Aber da geht es mir wirklich darum, dass ich den Kaviar nicht angucken soll, sondern dass ich ihn auf dem Beef Tartar schmecke und dass er mit seiner ganzen Würze, meine Devise, lass das Salz weg, nehm Kaviar, oder eben das schönste Gewürz der Meere ist.
Ja, natürlich. Also das kommt ja immer drauf an, wie oder wozu esse ich dieses Produkt.
Genau.
Und wenn ich das in Kombination mit etwas anderem genieße, dann muss es vielleicht andere Voraussetzungen oder andere Qualitätsmerkmale aufweisen, als wenn ich es pur esse. Das ist völlig klar. Aber ich würde gerne nochmal, weil nicht jeder ganz genau weiß, wie Kaviar tatsächlich gewonnen wird, und auch noch, um nochmal deutlich zu machen, dass das ein Produkt ist, was extrem aufwendig ist, auch in der Gewinnung und in der Zubereitung. Sie als Experten nochmal fragen, der Stör muss ja zum Beispiel auch fasten, sage ich es mal, bevor man den Rogen gewinnen kann. Warum ist das so?
Das hat aquakulturtechnisch einfach den Grund, fangen wir andersrum an. Auch in der freien Wildbahn ist es so gewesen, dass der Stör sich kurz vor dem Ableichen, also wenn er in das Winterhalbjahr reingegangen ist, die Gewässer am Kaspischen Meer kalt wurden und sich dann der ganze Stoffwechsel des Störs zurückgedreht hat sozusagen. Und der Stör hat in dieser Zeit kaum noch Nahrung aufgenommen, hat sich auf dem Flussboden, auf dem Flussgrund niedergelassen und den Winter überdauert sozusagen ohne große Nahrungsaufnahme. und hat dann der Zeit entgegengewartet, an der er Laich abgelegt hat, in der Wolga oder wo auch immer, wo der Rogen dann befruchtet wurde. Und heute ist es so, dass in den Aquakulturen zu einem geeigneten Zeitpunkt die Tiere aus den Wachsbecken, aus den Zuchtbecken entnommen werden und dann in sehr, sehr kaltes Wasser gebracht werden, wo sie wirklich ihren Stoffwechsel runterdrehen, wo sie nicht mehr essen wollen und wo sie eine geeignete Zeit, die nicht zu lang werden soll, einfach auch mit Blick auf das Tierwohl oder auf den Tierschutz oder auf die vorgegebenen Maßgaben der Veterinäre, die natürlich auch damit zu sprechen haben, aber die lang genug ist, um den Kaviar von den Stoffen zu befreien, von den sensorischen Stoffen zu befreien, die wir eben nicht haben wollen. Denn diese Modrigkeit, die wir gelegentlich im Kaviar aus Aquakultur hatten, die sind nicht aquakulturtypisch. Wir erinnern uns gerne an Zeiten aus dem Kaspischen Meer, als wir unseren Kaviar noch aus Russland bekommen haben, wo der Kaviar traditionell im oberen Lauf der Wolga gewonnen wurde. Da gab es auch Ocetra-Störe, die modrig geschmeckt haben. Das war einfach ein nicht gut gehälterter Kaviar. Damals konnte man das nicht organisieren. Ja, damals hat die Natur nicht darauf gewartet, dass der Feinköstler da saß und gesagt, jetzt ist er richtig. Heute können wir das aber dosieren. Und ein guter Züchter hat das gut im Griff und kann damit darauf hinwirken, dass ein Kaviar sauber schmeckt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Und diese ganze Aufwendigkeit des Störes, dieser Aquakultur ist, ja, es ist einerseits ist es aufwendig, um diese ganzen Prozesse intensiv zu verfolgen, aber die Herstellung des Kaviars ist dann wieder simpel. Man entnimmt den Stör aus dem Wasser, schlachtet ihn, entnimmt den Rogen, wäscht ihn, salzt ihn und dost ihn dann ein. Aber diese Einfachheit ist nicht so einfach, wie sie dann ist. Da kommen wir wieder auf meine Oma und so. Ja, da kommen wir wieder auf meine Oma zu sprechen, ne? Und den Pflaumenkuchen. Also da liegt der Teufel im Detail. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich handle mit dem Produkt ja wirklich viele Jahre. Und ich würde mir nicht anmaßen, meinen Kaviar selber herstellen zu wollen. Ich kann das nicht gut. Ne? Also ich kann meinen Forellenkaviar selber produzieren. Das Produkt ist aber längst nicht so komplex. Eine Forelle in der Aquakultur wird 2 Jahre alt. Das ist ein ziemlich uniformes Produkt. Wir können uns auf unsere Züchter sehr gut verlassen. Wir verhandeln da 50, 60 Tonnen. Das ist sehr homogen und sehr, sehr, sehr atypisch. Aber diese Vielfalt im Bereich vom Stör, die erfordert echt Fingerspitzengefühl. Da muss man sich auf die verlassen, die mit dem Produkt einfach so umgehen, wie sie es tun. Und wo du dann nachher vor der Dose stehst und die öffnest. Und alleine, wenn du die Dose öffnest und dir kommt dann dieses Aroma entgegen. Da kann, also meine Jungs in der Firma, die wissen, in dem Moment, wo sie eine Dose öffnen und dieses Aroma strömt ihnen entgegen, dann wissen die, der Kaviar ist gut oder ist nicht gut. Und das ist ja, die klar. Kunst.
Ja. Aber bis dahin, bis man dieses Aroma empfangen kann, wenn man die Dose öffnet, passiert ja noch eine Menge. Also der wird dann nicht einfach in die Dose gefüllt, der wird zugemacht, sondern auch das ist ja ein Prozess, der sehr akribisch passiert, weil da darf keine Luft dabei sein. Genau. Wie wird der tatsächlich dann verpackt?
Naja, also der erste wirklich wichtige Punkt ist der, den wir jetzt schon 2-mal angesprochen haben, mit meiner Oma und dem Pflaumenkuchen und dem Fingerspitzengefühl. Dann kommt er in die Dose und dann wird das Produkt gelagert. Und das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber in dem Kaviar, der aus dem Reinigungsprozess in diese Dose, in diese Originaldose, wir sprechen nach wie vor von Originaldosen, der in diese Originaldose gelangt, der enthält noch ziemlich viel Wasser. Und von der Reinigung und der Salzlake und so weiter. Und wir wollen im Laufe der Reifung, dass dieses Wasser der Dose, dieser Originaldose, die mit einem Gummiring verschlossen ist, das kann man sich vielleicht vorstellen, und an einer Stelle der Dose ist eine kleine Naht. Wir wollen, dass dieses Wasser, was wir nicht im Kaviar wollen, sondern was wir aus dem Kaviar raus haben wollen, dieser Dose entweicht. Und um das hinzukriegen, brauchen Sie Mitarbeiter, die sich damit auskennen. Ich will nicht sagen, dass wir in einem Weinkeller arbeiten, aber wir haben schon unseren Kaviar auch so gelagert, dass wir die Dosen monatlich drehen, dass wir sie dabei, ja, ich glaube, in der Weinindustrie ist auch so, dass wir sie dabei entlüften. Wir können also aufgrund mechanischer Handgriffe prüfen, ob in den Dosen sich Luft befindet oder nicht. Wenn sich Luft drin befindet, ist es gar nicht gut, aber wir sorgen dafür durch unsere Handhabung, dass eben keine Luft in den Dosen ist. Und dann kommen wir eben dazu, dass von dem Moment des Eindosens in der Originaldose nach der Produktion bis nach 3, 4, 5, 6, 7 Monaten verschiedene Kaviarqualitäten, verschiedene Kaviarintensitäten entstehen, die wir wollen und von denen wir dann sagen, das ist was für Kunde A, das ist was für Kunde B und das ist für Kunde C. Denn ein Ocetra-Kaviar, es gibt einen Stör, der heißt Ocetra-Kaviar oder Ocetra und der gibt so viele verschiedene Kaviarqualitäten her, dass ich von Kunden X aus München, wenn der sein Ocetra bestellt, garantiert einen anderen aussuchen muss als mein Kunde an der Flensburger Förde. Der will ein anderes Produkt.
Was ist da der Unterschied?
Andere Optik, großes Korn, kleines Korn, helles Korn, dunkles Korn, kräftiger Geschmack, milder Geschmack. Es gibt durchaus Kunden, die mögen Kaviar, wenn er in Anführungsstrichen salzig ist. Die wollen nicht dieses, ich sag's, und das ist eine Wertung, milde Zeug. Ja, ich möchte auch etwas auf der Zunge spüren. Ich brauche keinen Kaviar, der bei mir kaum Eindrücke hinterlässt. Ich möchte etwas spüren. Und das hat jeder Kunde unterschiedlich. Wir merken das in Verkostungen, wenn wir bei uns in der Firma sind und wir holen Teams von Kunden ran, die sich bei uns ihren Kaviar angucken wollen und die auch dafür sorgen wollen, dass die Kunden am Point of Sale oder dass die Mitarbeiter am Point of Sale, das geht ja, wissen Sie, ich kann meinen Einkaufspartner, kann ich über unsere Produkte ganz gut informieren, aber wenn sein Mitarbeiter am Tresen im Feinkostgeschäft steht und Fragen nicht beantworten kann über ein Produkt oder im schlimmsten Fall das Produkt niemals gegessen hat, dann wird er für mich niemals ein guter Botschafter meines Produktes sein. Das heißt, die holen wir zu uns und von denen sagen generell mal erstmal 50%, ich mag kein Kaviar. Das sagen sie deswegen, weil sie nie welchen gegessen haben. Oder weil sie, gegessen haben. Oder weil sie, ich mag kein Kaviar, ist auch eine Schutzbehauptung. Weil der zweite Halbsatz, der nie ausgesprochen wird, ist, ich kann es mir nicht leisten. Das ist schon mal ein Dilemma. Ja, ich möchte, dass die Leute wir waren vorhin schon mal bei dem Punkt Preis. Ja, natürlich kann ich allen Leuten erzählen, wie lecker ein guter Beluga ist, wie butterig und sahnig und toll der schmecken kann. Aber wenn ich weiß, dass das Ding am Ende 500 Euro eine Dose kostet, 100 Gramm, dann weiß ich genau, von den 100 Leuten, die da stehen, bleibt vielleicht einer hier, die anderen hauen ab. Ich möchte die erreichen, auch mit einer Dose 100 Gramm, die vielleicht 50 Euro kostet, weil die auch schon ganz schön lecker ist. Halt mit gewissen Defiziten, vielleicht ein etwas weicheres Korn, vielleicht eine besondere Kräftigkeit. Aber dann sage ich ihm, ess ihn nicht pur, mach dir eine schöne Spaghetti damit. Und dann ist der hundertprozentig happy mit dem, ich sag's mal so, Zeug.
Sie haben jetzt so ein bisschen, also zwei verschiedene Dinge auch schon angesprochen. Verschiedene Kaviararten, verschiedene Geschmacksnuancen. Was empfehlen Sie, wie zu essen? Also Sie haben Spaghetti genannt gerade. Ja. Wir haben auch vorhin über Kartoffelpüree gesprochen oder über ein gutes Brot, ein schönes frisches Brot mit Butter, mit guter Butter. Welche Art oder Sorte Kaviar empfehlen Sie zu was?
Also ich sag mal so, wir haben eine riesige Vielfalt an Kaviarsorten, die zur Verfügung stehen. Und ich reduziere das gerne mal auf die wir auch so im täglichen Verbrauch in den Fokus stellen. Das ist einmal der Kaviar vom sibirischen Stör. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Kaviar vom Sivuga-Stör aus dem Kaspischen Meer. Der ist kräftig, der ist kleinkörnig, der ist relativ weichschalig und den würde ich immer dann nehmen, wenn ich den Kaviar essen möchte mit Spaghetti, zu meinem Frühstücksei auf gebutterten Toast, einfach so ein Snack-Kaviar auf Deutsch gesagt, den man in die Mitte stellt mit 5 Freunden und dann einfach Kaviar schwelgt. Das ist gut. Wenn man Kaviar pur essen möchte, muss man natürlich schon in die mildere Geschichte gehen und ein Imperial-Kaviar genießen, der möglicherweise aus China kommt, aber eben auch von einem hellen Ocetra-Stör aus deutscher Aquakultur, den könnte man in der Tat pur essen. Und zu subtilen Speisen wie einer Beurre Blanc oder auf dem Steinbutt brauche ich nicht einen kräftigen Kaviar. Gerade dann, wenn das Produkt, das ich mit dem Kaviar genieße, warm ist, dann wird da die kräftige Note des Kaviars noch stärker. Ja? Also auch bei der Spaghetti vorhin mit dem sibirischen Stör, den Kaviar immer erst am Ende runterheben. Aber wenn ich in der Beurre Blanc mit dem Steinbutt einen Kaviar untergebe, dann darf das nie ein sibirischer Stör sein, weil der viel zu kräftig ist. Also wir müssen uns da so ein bisschen an die Aromatik auch des Produktes wenden, mit dem ich das probiere.
Und wie kann ich jetzt Ihr Rat an den Endkunden oder Endverbraucher, wie kann ich, wenn ich Kaviar kaufe, auch wissen, ist der frisch, ist er nicht frisch, wie gut, was für eine Qualität hat dieses Produkt? Gibt es da Merkmale, die ich auch auf der Dose, wenn ich sie kaufe, sehen kann?
Das ist immer so ein bisschen schwierig in der Tat. Ich kann von meinen Partnern sprechen, die wir beliefern. Ich würde immer, um es ganz konkret zu machen, wir geben auf unseren Kaviar 3 Monate Haltbarkeit, wenn wir ihn umgefüllt haben. Also ein Kaviar in der Originaldose, so wie wir ihn bekommen, hat eine viel längere Lebensdauer. Aber in dem Moment, wo eine Originaldose geöffnet wird und wo wir den Kaviar in kleine Dosen umfüllen, reduziert sich die Haltbarkeit schon deutlich. Gar nicht aus bakteriologischen Gründen, sondern eher aus sensorischen Gründen. Dann beginnt die Oxidation und die Qualität des Kaviars nimmt geschmacklich ab. Also wir geben 3 Monate Haltbarkeit und ich würde sagen, wenn ein Kunde ein Aki-Kaviar kauft, sollte der nicht viel weniger Haltbarkeit haben als noch 2 Monate. So, und wenn man zu geeigneten Partnern von uns geht, im Onlinehandel ist das super gut möglich, aber auch unsere ganzen Feinkosthändler sind gut. Ich würde den Kaviar mal etwas vorbestellen. Ich würde sagen, ich brauche nächstes Wochenende 100 Gramm Kaviar, dann gehe ich zu meinem Feinkosthändler und lasse mit denen kommen. Und dann wissen Sie, dass Sie immer frischen Kaviar haben. Denn wir sehen es halt, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe bei unserem Kaviar, aber ich kann immer nie sagen, wie der Kaviar bei unseren Partnern gelagert wird. Hat der seine 0 Grad, so wie es bei uns ist, -2 bis 0 Grad, kann kaum jemand darstellen, wird der Kaviar vernünftig behandelt, fällt mal der Dose runter, dann sieht die Dose zwar intakt aus, aber hat vielleicht einen Luftzieher. Das bedeutet, dass dieses Vakuum angeschlagen ist und Luft kommt auf die Kaviaroberfläche, ist ein No-Go für Kaviar. Der Kaviar schmeckt überhaupt nicht mehr gut. Man sieht es gar nicht unter Umständen, aber man hat dieses Resultat, dass die Leute sagen, guck mal, jetzt habe ich mir Kaviar gekauft. Hätte ich doch mal lieber Zitrone drauf getan. Der hätte auch geschmeckt. Und das wollen wir ja gerade nicht. Die Leute sollen es gerade, die sollen es bis zum letzten Korn essen. Ich würde einfach sagen, geh zu deinem Händler und sag dem, ich möchte übernächsten Samstag oder so, oder nächsten Samstag, wir liefern innerhalb 24 Stunden deutschlandweit. Ich möchte Kaviar essen, bestell mir mal Döschen und dann guckt er auf die Dose, sieht, er hat noch 3 Monate Haltbarkeit und dann ist alles gut. Ich würde dafür sorgen, dass der Kaviar, den ich kaufe, der muss von dem Importeur, also von uns oder von wem auch immer, abgefüllt sein. Ich würde keine Dose nehmen, die von dem Produzenten abgefüllt ist, weil wir als Kaviarhändler, wir haben die Funktion, aus den vielen Originaldosen, die wir kaufen, das Gute rauszusuchen. Und wir haben die Möglichkeit, den Kaviar an den Produzenten zurückzugeben und zu sagen, hier, das war nicht die Qualität, die wir wollen. Aber ein Endverbraucher hat das nicht. Der sitzt Samstagabend da mit seinen 5 Gästen und sagt, entweder schön oder doof. Und das möchte ich nicht. Selbst der günstigste Kaviar, den wir haben, ist teuer genug, damit jede Dose 100%ig Genuss hinterlässt. Und das kann ich eben sagen aus meiner Erfahrung, die ich habe mit Leuten, mit denen wir zusammensitzen, mit denen wir Kaviar essen. Da freut sich jeder drüber. Es sei denn, also natürlich will ich nicht sagen, wir überzeugen jeden. Aber ich knacke 90% von denen, die vorher sagen, ich mag kein Kaviar, die knacken wir.
Das glaube ich Ihnen gern, Herr Rüsch. So, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, ich mache jetzt eine Flasche Pilz auf, nehme ein schönes Stück Brot, tue mir dann eine gute Butter drauf und dann einen ordentlichen Klacks Kaviar vom sibirischen Stör. Vielen Dank, Herr Rüsch.
Ja? Das mache ich auch.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rüsch, für dieses ganz interessante Gespräch. Dankeschön.
Das hat mich sehr gefreut. Tschüss.
Noch mehr Tipps für gute Produkte gibt es in unserem Magazin Der Feinschmecker jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel oder online auf feinschmecker.de und übrigens auch als E-Mag. Bis bald!